2:2 Rückstand. Wo ist mega trotz. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 7. April 2021. Es ist gut 6 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton mit Bobby vor dem Spiel Erzgebirge Aue gegen FC St. Pauli, welches am Samstag um 13 Uhr im Erzgebirge angepfiffen wird. Heute zu Gast vom Aue-Podcast Zweigekreuzte Mikros ist Tobias. Moin Tobias.
Hallo, moin und Glück auf nach Hamburg.
Das freut mich, dass du da bist. Du warst ja auch schon einmal zu Gast bei uns, wenn ich mich richtig entsinne, oder?
Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Ich glaube, das war noch bevor unser Zweigekreuzte Mikros angefangen hat. Deswegen war ich da. Ich fand's super schön, war eine total spannende Erfahrung. Deswegen bin ich auch total froh, wieder da zu sein.
Denn einmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, selbst bei dem Podcast mit einzusteigen oder mitzugründen? Wie bist du da auf die Idee gekommen oder?
Also ich wurde ja gefragt von Thomas, der ja auch in Hamburg wohnt, und der hat ja gemeint, Mensch, ich habe dich ja damals beim Podcast bei Millerton gehört und du hast dich ja total gut gemacht, und ich habe jetzt selber mal vor, so einen Podcast zu gründen. Das haben wir dann noch den Martin dazu geholt und da bin ich dann praktisch mit dazugekommen. Also sprich, euer Auftritt hat nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt praktisch Mitglied bei den Zweigekreuzten Mikros bin.
Ja, das ist doch eine schöne Geschichte.
Ja, definitiv.
Dann kennst du ja auch sicherlich noch unser Ritual, dass du dich trotzdem am Anfang noch einmal selbst vorstellst. Deswegen einmal die Fragen an dich. Wer bist du, was machst du und warum Erzgebirge Aue?
Ja, also ich bin Tobias, ich bin 33 Jahre alt, ich wohne in Dresden, bin Psychotherapeut von Beruf und bin einer der drei netten Herren von den Zweigekreuzten Mikros. Und warum Erzgebirge Aue? Weil ich finde, dass dieser Verein einfach ein geiler Verein ist. Also einfach ein Verein, wo einfach Fußball gearbeitet wird, wo eine ganz besondere Mentalität herrscht, wo sehr viele bodenständige Menschen ist und die einfach auch nur so weit weg ist, so vom Millionengeschäft, wie zum Beispiel bei RB Leipzig oder halt auch bei Bayern München. Also dort ist so, nach Aue zu fahren, ist einfach mal kurz durchzuatmen von der weiten großen Fußballwelt.
Ja, ich war auch noch 1-2 Mal in eurem alten Stadion und da fand ich auch die Anreise, vor allen Dingen die letzten 20 Minuten mit dem Auto und dann auch noch mit dem Stadion und der kleinen Hütte da oben auf dem Wald, das hatte schon immer noch ein anderes Gefühl, als es jetzt heutzutage bei vielen anderen Stadien ist, wo man gefühlt nur noch von der Autobahn abfährt und in so einem Käfig wie in Paderborn einfach nur ankommt.
Genau, so ein bisschen auch quasi die letzten 20 Minuten, die man mit dem Bus fahren kann, so durch diesen Wald oder früher auch noch mit der Erzgebirgsbahn, die ja bald wieder fährt, das sind tolle Erlebnisse, wirklich, wirklich tolle Erlebnisse.
Findest du denn, ist das, oder hat sich das Stadionerlebnis, seitdem ihr ein neues Stadion habt, etwas verändert oder bist du damit grundsätzlich zufrieden, wie sich das mit dem neuen Stadion entwickelt hat?
Also das alte Stadion, das Old Otto, das hatte so auch so einen gewissen Reiz. Das war noch so ein altes, uriges Stadion, aber auch mit dem neuen Stadion bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klar, man hat relativ viel Beton und klar auch so ein bisschen so Catering funktioniert jetzt nicht ganz so super, aber grundlegend bin ich eigentlich total zufrieden, weil auch die Aussicht Hammer ist und du siehst überall vom Stadion eigentlich gleichermaßen gut.
Wir haben jetzt ja schon kurz über Stadion gesprochen. Ich habe letztens gelesen, dass euer Stadion mit viel grünem Strom von einer eigenen Photovoltaikanlage betrieben wird. Kannst du mich oder die Hörer und Hörerinnen da ein bisschen genauer mit reinnehmen oder tiefer mit reinnehmen?
Genau, also ein bisschen, der Verein Aue hat mit seinem hiesigen oder mit dem dortigen Energieversorger praktisch eine Photovoltaikanlage aufgebaut. Die liefert ca. 700.000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom, und das sind, ich habe mir das mal sagen lassen von einem Umwelt- oder Energieexperten, das sind circa, liefert Strom für 175 Haushalte im Jahr, und das ist sicherlich, hört sich jetzt erstmal jetzt nicht so super viel an, ist aber, glaube ich, für diese Region schon doch ein ganz schönes Achtungszeichen. Na, zumal, und was ich auch besonders toll finde, dass sie auf die Photovoltaikanlage auch noch Kumpelverein draufstehen haben. Also von daher, und ich finde, das ist eine gute Aktion von Aue, weil es einfach auch so in Richtung Zukunft gerichtet ist, so in Richtung Energiefreundlichkeit. Also so ein bisschen, dass es so ein bisschen Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt in weiten Teilen der Fans ankommt. Wenn man mal guckt, wer da eigentlich kommentiert hat unter dem Verein, das sind andere Leute gewesen, die positiv kommentiert haben, als die da sonst kommentieren, sag ich jetzt mal. Also ich glaube aber, das frisst ja kein Brot, da eine Photovoltaikanlage aufzubauen. Und ich finde, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Weißt du denn, wo die aufgebaut ist? Ist die in der Nähe vom Stadion, am Stadion oder ein bisschen weiter weg?
Ne, die ist auf dem Dach.
Auf dem Dach vom Stadion?
Genau.
Okay.
Das finde ich total cool.
Ja, ich hatte nämlich auch letztens noch mal gesehen, dass irgendwas auf eurem Stadiondach steht. Aber dann ist es bestimmt das, was du gerade angesprochen hast, ist das von den Photovoltaikanlagen ist. Und was stand da drauf? Kumpelverein?
Genau, der Kumpelverein.
Okay.
Das ist sozusagen so dieses so die Marke, die eigentlich Aue prägen möchte, Bezug nehmen auf die Bergbautradition.
Ja, also ich finde das eine richtig gute Aktion. Und
Ja.
auch, ich habe ja sonst noch nicht von so vielen anderen Vereinen mitbekommen, dass das da so groß gemacht wird oder auch direkt am Stadion mit verbaut worden ist.
Na.
Bei eurem Podcast, hatten wir auch schon mal angesprochen, zwei Kreuzmikros, hattet ihr öfter mal die Rubrik Der Helge der Woche. Habt ihr den immer noch? Und falls ja, ist da in den letzten Wochen, Monaten nochmal was gekommen? Weil was ich so mitbekommen hatte, war, dass von diesen Aussagen, die größere Wellen geschlagen hatte, ein bisschen ruhiger geworden.
Also grundlegend ist es so, den Helge der Woche, den machen wir natürlich immer noch. Und ich glaube, dieses Helge der Woche, das hat ein Stück weit auch so einen wunden Punkt auch getroffen. Weil ich glaube, also man muss ja, grundlegend muss man ja erstmal was zur Person Helge Leonhardt sagen. Grundlegend kann man sagen, es ist ein großer Macher im Verein, es ist eine große Autorität, alles geht über seinen Tisch, fühlt Aue total sicher, hat mit einem großen wirtschaftlichen Sachverständnis und ist visionär und genießt auch einen großen Rückhalt innerhalb der Region. Ich finde auch, dass er sehr nahbar und menschlich ist. Teilweise fällt aber eher auch auf durch solche eher ungeschickten Twitter-Aussagen, auf die haben wir ja auch angespielt. Und er wird auch außerhalb von Aue bisweilen halt auch kritisch betrachtet, so in Richtung, dass er eher so ein bisschen so ein kleiner Patriarch ist und dass er einfach Äußerungen macht, die einfach aus der Zeit gefallen sind. Problematisch ist teilweise, oder nicht problematisch, aber durch diesen großen Rückhalt wird auch Kritik an Helge Leonhardt innerhalb der Region Aue nicht gerne gesehen. Oder beziehungsweise auch nicht gerne gehört, weil die ja sagen, okay, das ist jetzt unser Präsident und wir lassen die jetzt nicht irgendwie Formen von Leuten oder uns kritisieren von Leuten, die ja eigentlich gar nicht in Aue wohnen. Und ich finde aber schon, dass es wichtig ist, diese Rubrik Helge der Woche zu machen, einfach um auch dem Verein so die Rückmeldung zu geben, okay, ihr werdet da irgendwie auch ein Stück weit beobachtet und ihr werdet da auch, das hat auch irgendwie einen Widerhall. Also auch gerade diese Werdet Mütterrede, ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnern kannst, das finden viele Menschen innerhalb von Aue total unproblematisch, was er da gesagt hat, aber Menschen außerhalb von Aue sagen, what the fuck, was geht denn da ab? Und unser Eindruck ist so ein bisschen gewesen, dass auch diese Rubrik Helge der Woche auch innerhalb des Vereins gehört wird und teilweise auch ein bisschen mit Argwohn betrachtet wird. Na, und ich finde es aber persönlich trotzdem wichtig, weil wir sind ja auch nicht der Vereinspodcast, also nicht der vereinsinterne Podcast, sondern wir sind ein Podcast, der praktisch die Fernperspektiven auf Aue praktisch ausnimmt. Und wir werden diese Rubrik definitiv fortsetzen und definitiv da auch unseren Senf dazugeben.
Ja, ich finde das super gut, dass wenn man das versucht ins richtige Licht zu stellen oder es zumindest kommentiert oder zumindest sagt, was oder wie es gedacht sein sollte oder was er damit sagen wollte oder wie er es hätte besser nicht sagen sollen, finde ich es total gut, dass man darauf hinweist. Habt ihr denn auch schon mal direkt sozusagen negatives Feedback dafür bekommen oder ist es eher so ein Gefühl, was bei euch mitschwingt, dass es so ankommt?
Naja, also es gab für eine Aussage, also es gab tatsächlich ein bisschen Flack gab es jetzt schon, sag ich jetzt mal, um es mal in Helge Leonhardt-Style zu sagen. Es war so eine Aussage, wo es so darum ging, dass halt der Helge Leonhardt manchmal einfach so Sachen postet, die voller Rechtschreibfehler, also jetzt nicht gegen die Rechtschreibfehler, Gottes Willen, und wo wir dann auch sagen, wo wir halt auch mal eine sehr, sehr spitze und eine sehr, sehr sarkastische Bemerkung gemacht haben, wo es dann doch innerhalb der Innerauer Fan-Community dann auch schon sehr kritisches Feedback dann einfach auch dafür gegeben hat. Wo wir auch wissen, dass es auch innerhalb des Vereins für Unruhe gesorgt hat, weil dort auch dann denen so ein Licht aufgegangen ist und gesagt hat, oh, das wird ja beobachtet, aber wie können die es denn wagen, unseren Helge Leonhardt da ein bisschen so zu beleidigen? Na?
Ja, ich glaube, mit Führungspersonen oder auch politische Führungspersonen mit dem Twitter-Account, das ist immer so eine Sache für sich. Aber dann lass uns
Ja.
das Thema mal abhaken. Ich hab noch eine etwas negativere Sache, bevor wir zum Sportlichen springen können. Und zwar, ich glaube, es war jetzt schon vor ein paar Wochen das zweite Mal, dass ich zumindest mitbekommen hatte, dass es ihr in kleiner Form gegen das Hygienekonzept verstoßen habt. Weißt du, was da genau los war und wie das sozusagen sanktioniert worden ist?
Ja, also es waren Hygieneverstöße im Rahmen des Spiels von Hannover 96. Das war gleichzeitig waren die Feierlichkeiten zum 500. Zweitligaspiel, was für Aue wirklich hammermäßig ist, und zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Dort waren Gäste geladen und dort gab es auch einen Post auf Twitter von zwei Torten, die ich auch gerade hier in meiner Vorbereitung sehe. Und tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass dort wohl in kleinerer oder größerer Form gegen das Hygienekonzept verstoßen wurde. Das ist auch von den Videokameras eingefangen worden. Ich habe es auch im Fernsehen gesehen, dass da Leute waren, und ich habe auch schon gedacht, oh, das gibt jetzt bestimmt Ärger. Dann gibt es doch für mich doch eine unklare Rolle eines Vereinsrepräsentanten von Hannover 96, die dann praktisch vom Helge Leonhardt so ein bisschen kommentiert worden ist, dass das Denunziantentum ja ein großes Problem heutzutage sei. Wo ich mir auch wieder dachte, Mensch, lieber Herr Helge Leonhardt, Denunziantentum, das rückt jetzt ja wieder in eine sehr merkwürdige Richtung. Das, glaube, das wurde dann aber auch gelöscht. Und es gab dann tatsächlich auch eine Strafe. Ich glaube, ich würde jetzt, glaube ich, lügen. Ich waren, glaube ich, 20 oder 40.000 Euro oder 15.000 Euro. Und da gab es dann halt auch noch auch so einen Kommentar vom Verein. So sinngemäß stand halt drin, ja, wir akzeptieren hier zwar die Strafe, sie sehen es aber mit einem großen Stampfen auf dem Boden. Also ein bisschen überspitzt gesagt, wie so ein kleines Kind, die sagt, okay, ich mache das jetzt, aber eigentlich find ich es ja total blöd und total gemein. Und unten drunter war auch noch der Verweis, es wird extern übernommen, die Strafe, ich glaube, es waren 15.000 Euro. Und aber kauft doch etwas von unserer virtuellen Torte. So.
Also
Und
bügelt unsere Fehler wieder aus mit eurem Geld.
ja, genau, also der Eindruck ist dann zumindest so entstanden. Und das war so ein bisschen, und das gab auch innerhalb der Auer Community so ein bisschen auch so die Eindruck, ja, Bayern und Dortmund dürfen das machen, aber wir als kleines Aue dürfen das halt irgendwie nie machen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ja auch so, glaube ich, auch so ein bisschen Helge Leon halt auch mit seiner Aussage auch so ein bisschen suggerieren wollte.
Ja, jetzt nur bei unserem Heimspiel ich glaube, am Sonntag war es gegen Braunschweig. Sagen unsere Präsidenten und so, die haben ganz darauf verzichtet, ins Stadion zu gehen. Aber auch weil in Hamburg ist jetzt ja sozusagen ab 21 Uhr Ausgangssperre.
Oha, ne?
Deswegen war das Stadion eigentlich fast komplett leer. So, dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Wir sind
Ja.
ja inzwischen sogar Tabellennachbarn.
Ja.
Ich glaube sogar mit dem Sieg oder mit durch den Sieg von Heidenheim sind wir 8. und 9. oder 7. und 8. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es nach dem 1:0 gegen Kiel ist.
Ich glaube, wir sind Achter, glaube ich.
Okay, ja, dann müssten wir noch 7. sein, oder? Nee, 9. Ah, ist ja auch nicht ganz so. Auf jeden Fall sind wir Tabellennachbarn, was ich auch vor ein paar Monaten noch nicht gedacht hätte. Ich habe mir raus oder habe gesehen, dass es bei euch einen großen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsleistung gibt. Also ihr seid sagen in der Heimtabelle, habt ihr aus 13 Spielen 25 Punkten geholt und auswärts aus 14 Spielen in Anführungsstrichen nur 12 Punkte.
Ja.
Ist das so ein bisschen Tradition bei euch, dass ihr also grundsätzlich über die ganzen Jahre und Saisons Heim eher mehr punktet als auswärts?
Definitiv. Also ich glaube, Aue ist eine traditionell ganz heimstarke Mannschaft, und dass wir in der Saison bereits dreimal gewonnen haben, ist fast schon ein kleines Wunder, denn das ist schon einmal mehr als letzte Saison. Deswegen muss man ehrlicherweise sagen, es sind drei Auswärtssiege für Auer Verhältnisse fast schon viel. Aber Aue ist einfach eine Mannschaft, die einfach von ihrer Heimstärke lebt. Also auch letzte Saison waren sie auch heimstark bombenstark, also noch viel stärker als heute, also als diese Saison. Also ich glaube, ohne die Heimspiele hätte Aue keine 500 Zweitligaspiele machen können. Na.
Und glaubst du oder kannst du dir vorstellen, warum es dieses Jahr trotz keiner Zuschauer keinen Unterschied an dieser Tendenz gibt, dass ihr auswärts so stark seid und auswärts immer noch in Anführungsstrichen schwach?
Ich kann mir, ich bin, bin natürlich jetzt kein Sportpsychologe, ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich, wenn du zu Hause bist, hast du natürlich gewohnte Abläufe, du weißt, wo du hin musst, du hast ja einfach auch, ich weiß nicht, ob du das irgendwie kennst, wenn du irgendwie zu Hause bist, da fühlst du dich irgendwie ein Stück weit auch wohler, fühlst du dich vielleicht auch ein Stück weit gelassener, hast auch keinen Anreisestress und das schlägt sich natürlich dann schon auch auf die Leistung dann natürlich auch nieder. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, so als ja, Hobby-Sportpsychologe.
Ja, bei St. Pauli ist das auch die letzten Jahre oder öfter mal gewesen mit ein, zwei Ausnahmen in der Saison, dass wir eher grundsätzlich mehr heimgeholt haben als auswärts. Aber es ist ja sozusagen auch eine grundsätzliche Tendenz, sozusagen, wenn man sich die Heimtabelle anguckt und die Auswärtstabelle, dass die meisten oder die Mannschaften eher zu Hause punkten als auswärts. Ihr habt ja Dirk Schuster als Trainer.
Ja.
Ich hatte jetzt vom Gefühl gesagt, dass der eigentlich perfekt zu euch passt mit seiner Art und Weise, mit der Philosophie und auch so ein bisschen mit der Art, wie ihr Fußball spielt. Ist das richtig oder täuscht das?
Definitiv ist das halt ein Trainer, der auch gut zu Helge Leonhardt passt, sag ich jetzt mal. Was in Aue ja nicht ganz unwesentlich ist, da ist ja auch ein gewisser Daniel Mayer halt auch dran gescheitert, also was ja, glaube ich, sein Vorgänger war. Und hat immer mit 59 Spielen 21 Siege und 14 Unentschieden geholt und insgesamt 77 Punkte, was wirklich viel für Aue-Verhältnisse ist. Und natürlich merkt man, es ist halt so ein bisschen so ein ja, Defensivfetischist, sag ich jetzt mal. Also sagt aber hinten stabil stehen und vorne, also hinten gibt es immer eine ganz klare Ordnung und setzt gerade in der Innenverteidigung auf eine Körperlichkeit, auf Körpergröße und legt dabei auch mal viel Wert auf Disziplin und Einsatz. Und hat einfach auch präferierte Spieler, also gerade Ballas und Gonter, die sind eigentlich praktisch immer gesetzt, wenn sie spielen können. Und da, es spielt natürlich kein Hurra-Fußball, das ist so nicht wahr, aber er setzt auch nicht nur auf, wir zerstören jetzt hier alles, na, sondern er hat schon, also es gibt ein klares Konzept bei ihm, und zwar hinten sicher stehen, im Mittelfeld Ball gewinnen und dann nach vorne. Ab die wilde Maus, schönes Konterspiel, in der Regel Testro auf Krüger oder Krüger auf Testro. Na, das bedeutet, also was er natürlich total gut perfektioniert hat, ist, gibt dem Gegner den Ball und wir gewinnen den irgendwann im Mittelfeld und dann geht's ab. Das ist nämlich eine große Schwäche von Aue, wenn der Gegner sagt, nee, wir geben jetzt Aue einfach mal den Ball und gucken einfach mal, was wir machen. Denn dort hat nämlich Aue ja ganz schön große Probleme, weil im Moment einerseits die Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld fehlt, aber auch natürlich wenig Kreativität aus dem Mittelfeld auch kommt.
Ja, das ist ja ein verbreitetes Phänomen, wenn man aus der Bundesliga Mainz oder Augsburg sich anguckt, die sagen auch immer gut sind, wenn sie dem Gegner den Ball überlassen können und durch schnelles Umschalten oder hinten gut stehen, sagen eher gegen die Mannschaften, die einen Tick weiter oben platziert sind, besser punkten können. Glaubst du denn, also ihr steht ja richtig gut da und die letzte Saison habt ihr ja auch schon richtig gut gespielt, dass das sozusagen das Maximum ist, was man mit Dirk Schuster oder was Dirk Schuster aus der Mannschaft rausholen kann?
Aus dieser Mannschaft ganz sicher. Also grundsätzlich gesehen, wir haben ja unsere feste Achse, Smendel, Gonter Ballas, Riese Fandrich, Krüger und Testro. Und muss man ganz klar sagen, dann haben wir noch den Jan Hochscheid, der wird leider nicht jünger. Dimitri Nazarov, der wird leider nicht jünger. Also wir haben eine relativ alte Mannschaft. Also ich glaube mit die älteste in der zweiten Bundesliga. Und wir sind ein Stück weit technisch einfach limitiert. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist technisch limitiert. Und wenn du nach Aue zum Fußball gehst, weißt du, du wirst jetzt keinen Real Madrid-Fußball jetzt sehen. Na, und ich glaube, dass wir in Aue stetig demütig sein sollten. Ich glaube, dass so ein siebter, achter Platz ist für Aue bombastisch. Und alles, was da drüber hinausgeht, das ist ein kleines Wunder. Na, also gerade, wir müssen immer Glück haben, dass wir halt durch unser Scouting oder durch unsere Kontakte Leute wie den Florian Krüger finden können. Oder einfach solche Leute wie zum Beispiel den Pascal Testro, der ja in Dresden nicht mehr glücklich war. Der da auch ja ein bisschen in Schimpf und Schande gegangen ist, dass wir den zurückkriegen. Oder einen Jan Hochscheid, der in der Region verwurzelt ist durch seine Ehefrau. Oder einen Martin Mennel, der auch vor etlichen Jahren gekommen ist. So, aber dieses Glück wirst du, glaube ich, nicht immer haben. Und wir spielen jetzt unsere fünfte Saison in der zweiten Bundesliga. Und eigentlich sagt man ja statistisch, in der fünften Saison steigt Aue immer ab aus der zweiten Liga. Aber das wird rein statistisch gesehen ist das unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr passieren wird. Aber ich sage trotzdem, mit Aue muss man trotzdem immer super, super demütig sein, was das Thema angeht.
Du hast gerade einen Spieler angesprochen, Florian Krüger. Ja. Das ist ja mit eigentlich euer, wie du schon gesagt hast, mit Testroth und Nazarov, einer, der da vorne die ganzen Tore und die Arbeit macht. Mhm. Ich habe gehört, dass oder ich habe gelesen, dass er letztens ein Interview gegeben hat, wo er relativ offen darüber gesprochen hat, dass so ein Wechsel zurück zu Schalke 04 für einen Neuaufbau da er ihn gar nicht so uninteressant finden würde. Wie glaubst du, geht denn die ganze Geschichte aus in der Hinsicht?
Naja, die Frage ist halt, also Florian Krüger ist, also ich hoffe, ich trete jetzt keinem Aue-Fan zu nah, aber der ist eigentlich zu höheren Berufen. Eigentlich ist das einer, den ich so bei Freiburg sehe, den ich bei Mainz sehe, den ich bei Augsburg sehe, der einfach ganz viel von seiner Schnelligkeit und von seiner gedanklichen, also vom Stellungsspiel lebt und auch von der Gedankenschnelligkeit. Die Frage ist halt, Florian Krüger ist teuer. Also der wird teuer sein von der Ablösesumme, hat nämlich extra nochmal verlängert bis zum Jahre 2023. Und das heißt, Aue wird für den Geld haben wollen. Und Geld, was Schalke nicht haben wird. Also Schalke ist ja massiv verschuldet. Also ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt noch schaffen können, ohne in die Insolvenz zu gehen. Und also ich bin mir halt nicht sicher, wenn als Schalke nicht irgendwoher Geld auftreibt, zum Beispiel durch eigene Verkäufe, kann ich mir das Stand jetzt eher weniger vorstellen, dass er zu Schalke geht. Dann eher zu einem schwächeren Verein aus der ersten Liga.
Aber sagen, wenn irgendein Verein Summe X, die euch zufriedenstellt, hinlegen wird, wird er sicher gehen, schätzt du?
Die Wahrscheinlichkeit ist da eher höher, als dass er bleibt.
Okay.
Will ich jetzt mal so formulieren.
Da haben wir noch einen Spieler, noch Martin Mendel. Da habe ich gehört, der macht sein 300. Zweitligaspiel oder Ligaspiel für Erzgebirge Aue. Ich glaube, 300. Ja. Ligaspiel. Mhm. Ist da irgendeine Ehrung geplant?
Bestimmt. Also Martin Mendel, also ich glaube, bei Martin Mendel, da kann man sich sicher sein, das ist eine lebende Legende. Also das ist so, ich weiß nicht, ob du früher Fußballmanager gespielt hast, aber da gab es doch in irgendeinem Teil gab es immer die Heldenspieler. Und die Heldenspieler ist, wenn die auf dem Platz stehen, werden alle anderen Spieler drumherum irgendwie besser. Und das ist bei Martin Mendel praktisch auch der Fall. Also der Mann hat einfach wahnsinnige Reflexe. Ich weiß gar nicht, wo er die her hat. Also weil er früher Handballfußball hat, ist wahnsinnig guten Flugparaden. Strafraumbeherrschung ist nicht immer ganz seins und auch nicht der Abschlag. Und es ist halt ein wahnsinniger Elferkiller. Und ich glaube, dass er einfach maßgeblich am Erfolg der letzten Jahre beteiligt ist. Einfach auch als Identifikationsspieler und ich bin mir relativ sicher, dass das eine Ehrung für ihn geben wird.
Ich weiß jetzt gerade sein Alter nicht genau aus dem Kopf, aber er hat bestimmt noch ein, zwei Jahre, die er auf dem Niveau weiterspielen kann, oder?
Na, er ist jetzt Anfang 30. Für mich alles täuscht, ist er jetzt 33 geworden und das bedeutet, er wird jetzt noch ein paar Jahre spielen können, aber nach Martin Mendel kommt so erstmal lange nichts. Sag ich jetzt mal so, was das Niveau angeht.
Dann lass uns doch einmal ein bisschen genauer auf das Spiel jetzt am Samstag gucken. Du hattest eure Abwehr ja schon einmal angesprochen, die sagen, viele Spiele am Stück gespielt ist, einstudiert ist, aber ich glaube, ihr habt die auch öfter mal auch eure Innenverteidiger als hüftsteif bezeichnet.
Ja, ist richtig.
Befürchtest du, dass es in der Hinsicht ein bisschen schwierig werden könnte, weil vor allen Dingen unsere Offensive und auch was aus dem Mittelfeld kommt ja sehr spielstark, dribbelstark, mit den meisten Dribblings in der zweiten Liga, dass die da vor eine schwierige Aufgabe gestellt werden könnten?
Also ich glaube, was sehr für Aue spricht, ist, dass ein gewisser Philipp Riese vermutlich wieder da sein wird. Das ist so ein Spieler, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Arbeitertyp, also das ist so ein Terrier. Und der ein bisschen so auf Zerstören des Spiels auch ausgelegt ist, indem der einfach alle Räume zuläuft. Und ich glaube, das könnte uns gegen Pauli tatsächlich helfen. Du hast natürlich recht, Ballas ist natürlich auch ein Spieler, der mit einem guten Stellungsspiel natürlich auch auffällt. Ne? Also der natürlich auch gut zulaufen kann und auch ein Gonter, der hat natürlich relativ viel Erfahrung, ist natürlich auch jetzt nicht mehr der Allerschnellste auf dem Platz. Na, und Dadurch glaube ich schon, also ich glaube, gegen das wird richtig, richtig knackig schwer, gerade wenn ich mir so Kieré angucke oder was ich auch gegen Braunschweig gesehen habe oder hier einen Omar Mamouche sozusagen, ist natürlich, das sind alles starke Spieler. Nicht zu vergessen natürlich euren Guido Burgstaller. Also das wird eine richtig knüppelharte Aufgabe und die Innenverteidigung wird richtig, richtig viel zu tun haben.
Ja, ich habe noch gerade eben noch gehört, dass der auf Omar Marmoush bezogen, dass der Sportchef von VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer, schon mal gesagt hat, dass der im Sommer auf jeden Fall erstmal wieder zurückgehen soll, dass man sich im Sommer auf jeden Fall da nochmal unterhält. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine Saison am Millerntor weiterspielen wird. Ich sage auch, ich glaube auch, wenn Wolfsburg in die Champions League kommt, dass er entweder zurückkommt oder dann noch zu einem Verein nochmal geliehen würden, der ein Regal höher ist, sowas wie Freiburg, Augsburg, Mainz in der Hinsicht, glaube ich. Ich wollte noch ein, zwei Statistiken vorbereiten, nur leider wurde meine Vorbereitung ein bisschen gestört in der Hinsicht und du meintest, dass du da in der Hinsicht ein bisschen was vorbereitet hast oder mit ein paar interessanten Sachen glänzen könntest.
Ja, und zwar, womit ich durchaus gut glänzen kann, ist die Expected Goals Regelung, denn Auer hat nämlich die geringsten Expected Goals aller. Also das bedeutet, die sind unglaublich effizient, bedeutet, nee, eher effektiv, bedeutet, das heißt, die machen aus ganz wenig Torchancen relativ viele Tore. Also ich glaube, sie performen schon die gesamte Saison eigentlich über. Aue ist Elfmeter anfällig. Sie haben schon 9 Elfmeter gegen sich bekommen,
Und die
woran auch, ja.
goldene Frage ist, wie viel hat Mendel von den 9 gehalten?
Ich glaube 4 oder 5.
Das ist echt krass.
Na, also so ein bisschen. Und das musst du auch bedenken, Martin Mendel ist ja nur nicht der größte Spieler. Ich glaube, der ist in Anführungsstriche bloß 1,85 Meter. Aber der hat schon einige herausgeholt. Und definitiv ist es dadurch so, auch bedingt durch diese hüftsteife Abwehr, kommt natürlich auch mal so zu Situationen, wo auch jemand da mal in der Innenverteidigung mit rumhirschen muss, der da eigentlich jetzt nicht so zu suchen hat. Und deswegen auch Elfmeter halt auch verursacht werden. Na, also so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei Aue. Und Aue ist eine Mannschaft, die mit Vorliebe in der zweiten Halbzeit, also zwischen der 51. und 90. Minute trifft und in der ersten Halbzeit relativ wenig. Und sie kriegen aber auch ihre meisten Tore in den letzten 10 Minuten eingeschenkt.
Okay, ich habe es jetzt kein Wert dafür vorliegen, aber ich sag mal, seit dem Winter sind wir bekannt dafür, relativ früh zu treffen. Jetzt auch gegen Braunschweig mal wieder. Bin ich mir auch gespannt, ob in der Hinsicht irgendwas am Anfang passiert oder vielleicht wir am Anfang die Tore machen und ihr ab zweiter Halbzeit. Wird auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend zu sehen.
Also zwischen der ersten und zehnten Minute fängt Aue 19% seiner Gegentore.
Das ist eine Menge. Vor allen Dingen, wenn man dann doch bedenkt, dass wir gerne früh treffen. Da können wir auf jeden Fall mal nach dem Spiel mal ein Auge drauf werfen, ob in der Hinsicht was passiert ist oder nicht.
Genau. Was das dann bei Aue halt auch immer sehr bedenken muss, dass es eine konterstarke Mannschaft ist. Und es ist eine Mannschaft, natürlich, es gibt eine relativ wenig Torschützen, also es gibt ja Pascal Tastro mit 11 Toren, es gibt Florian Krüger mit 11 Toren und danach kommt erstmal lange nicht. Danach kommt Dimitri Nazarov mit 2 Toren und Jean-Patrick Strauß mit 2 Toren und Ben Zulinski. Und dadurch ist es natürlich auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass natürlich die meisten Tore von uns mit dem rechten Fuß geschossen werden, weil nämlich, glaube ich, beides Rechtsfüßer sind. Na, das ist vielleicht noch eine ganz spannende Statistik. Und natürlich auch, dass wir überdurchschnittlich viele Tore auch aus Kontern erzielen.
Ja, was glaubst du denn, wie das Spiel am Samstag ausgeht? Oder erstens, was glaubst du und was erhoffst du?
Also, ich sage ja, Aue ist eine traditionell heimstarke Mannschaft. So, ist aber gerade relativ formschwach. Ich glaube, wir sind auf Platz 13 der aktuellen Formtabelle. Und St. Pauli ist, glaube ich, gerade Erster der Formtabelle mit 13 Punkten.
Sind auch
Also,
Erster der Rückrundentabelle.
na, ich glaube, das wird für Aue ziemlich knackig werden. Und ich denke, es wird ein Unentschieden werden. Ein 1:1 oder ein 2:2.
Ja, meine Befürchtung ist auch, weil wir beide könnten mit einem Sieg die magischen 40 Punkte knacken. Ich meine noch, ihr habt letztes Jahr auch noch ein bisschen länger gebraucht, wo ihr kurz vor den 40 wart, die zu holen. Ich kann mir vorstellen auch, dass das Spiel unentschieden ausgeht, weil wir irgendwie beide an der magischen Mauer von 40 Punkten noch ein bisschen abprallen werden. Ich glaube, es wird aber spannend zu sehen und vor allen Dingen auch, ob es wirklich so läuft, dass wir wie die letzten Spiele wie gegen Osnabrück und Braunschweig wirklich das Spiel an uns reißen und sagen auch gewollt den Ballbesitz haben und ob jetzt sagen über Konter gefährlich werden können. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich es vor allen Dingen am Anfang entwickelt, ob wir da direkt Ballbesitz haben und ihr tiefer steht oder ob das wir da doch noch irgendeine Überraschung erwarten, was ich aber eher nicht glaube.
Das heißt, du sagst, was sagst du genau?
Ich sag, es wird ein sehr spannendes 0-0.
Okay, also auch ein Unentschieden.
Ja, unentschieden, dass wir beide nicht die 40 Punkte schaffen, aber beide unterm Strich dann doch irgendwie ganz zufrieden sein werden.
Ja, das ist, damit können wir doch gut leben.
Ja, du, wir sind von der Zeit auch schon so fortgeschritten, dass ich dich nur noch einmal fragen würde, ob du noch irgendwas loswerden möchtest, noch irgendeine Statistik raushauen möchtest, noch irgendwas wissen möchtest.
Ja, also eine Statistik, die ich gerne nochmal raushaue, ist, dass Pauli eigentlich der Lieblingsgegner von Auer ist.
Ja, ich hatte Angst, dass sowas noch kommt.
Und zwar, das bin ja für unseren Podcast immer so für die Statistiken zuständig und ich glaube, zwar, es gab bisher 20 Spiele gegeneinander, davon gab es 10 Siege für Aue, normalerweise ist das immer andersrum, dann 7 Unentschieden und erst 3 Siege für Pauli.
Ist das sozusagen auf alle Spiele bezogen oder nur auf eure Heimspiele?
Also auf alle Spiele bezogen. Also es gab
Okay.
20 Spiele, davon waren 19 in der zweiten Bundesliga und eins im DFB-Pokal. Und die letzte Saison, die war deswegen, also am 13.12. haben wir auch gegeneinander gespielt, dieses 2-2 zu 2, wo wir schon uns längst sicher gefühlt haben. Und letzte Saison, am 14.06.2020, haben wir sogar verloren gegen Pauli. Also, aber davor war alles im Rahmen.
Hast du zufällig noch parat, wie oft wir bei euch schon auswärts gewonnen haben? Weil ich glaube, das würde nicht so oft sein.
Ich habe hier gerade mal die Übersicht über die letzten 10 Auswärtsspiele. In den letzten 10 Spielen gar nicht.
Ja, ich glaube, dann wird das die anderen 10 Spiele auch so nochmal so aussehen.
Ne?
Aber wir haben auch dieses Jahr das erste Mal in Heidenheim gewonnen.
Ja.
Deswegen, normal ist es ja so, wenn du so einen Lauf hast, dann versuchst ihn so lange wie möglich fortzuziehen, dann laufen die auch eigentlich. Deswegen, ich glaube, so gute Chancen wie am Samstag hatten wir noch nie im Erzgebirge zu gewinnen. Aber mal
Ja.
abwarten.
Okay.
Ja, denn ich danke dir
Bitte,
und
bitte.
wir hören uns auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal.
Ja.
Und dann sage ich auch allen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, danke für euer Interesse, kommt gut durch die restliche Woche und viel Spaß am Wochenende mit dem Spiel. Tschüss!
Joey.